Der Predigtext für den heutigen Karfreitag steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 23, die Verse 33 bis 49. Und diese sollen uns wieder neu deutlich machen, dass Gott Versöhnung mit den Menschen wollte und sie auch bewirkt hat. Jesus wurde nach Golgatha geführt. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen: Er hat anderen geholfen, er helfe sich selber. Ist er der Christus, der Auserwählte Gottes? Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen: Bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Es war aber über ihm auch eine Aufschrift: Dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sprach: Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die sechste Stunde, und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei. Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach: Fürwahr, dieser ist ein frommer Mensch gewesen. Und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Es standen aber alle seine Bekannten von ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren, und sahen das alles. Eine große Bewegung um das Kreuz Christi auf Golgatha herum. Eine große Bewegung, eine Auseinandersetzung mit der Frage: Was soll das? Wir könnten es mit mancherlei Bewegung in unserer Zeit vergleichen, wo ähnliche Fragen gestellt werden. Was soll denn die Bibel? Was soll denn das Evangelium? Hat es denn überhaupt diesen Jesus Christus gegeben? Und wenn ja, war er denn wirklich der Sohn Gottes? Was soll denn dieses Elendsbild von Golgatha? Was soll denn dieses Blutvergießen? Können wir doch gar nicht aus Pietätsgründen mehr annehmen. Einige Punkte sollen uns beschäftigen über diese Auseinandersetzung unter dem Kreuz. Als erstes: Jesus ging mit dem Kreuz nach Golgatha. Er ging freiwillig in diesen Tod. Er schickte sich an für eine Welt, die geprägt war und wir können sagen auch heute ist, durch und durch von Sünde. Er schickte sich an für diese Welt, den Preis der Herauslösung aus der Vernichtung, der Verdammnis zu bezahlen. Wir haben ja gelesen, viele in Jerusalem sahen das vor Augen, was da geschah, aber den Inhalt konnten sie nicht erkennen. Viele sehen in unseren Tagen das Kreuz, aber was damit für sie persönlich zusammenhängt, verstehen sie nicht. Viele stellen sich das zu Hause auf den Tisch, hängen es sich an die Wand oder tragen es um den Hals. Aber sie wissen nicht, was damit für sie persönlich zusammenhängt. Es bleibt ein äußeres Zeichen. Allerdings, es gab auch einige, die vermuteten, dass was Wichtiges damit zusammenhing. So wie der Hauptmann unterm Kreuz später bekannte, fürwahr, das war ein frommer Mann gewesen. Das erkenne ich jetzt bei all diesen Begleiterscheinungen. Die Passion Christi. Und ich glaube sogar an diesem Tag wie heute, vielleicht sogar in manchen christlichen Versammlungen, ist immer noch für viele ein Geheimnis und für andere sogar eine Torheit. Töricht, an diesen Mann am Kreuz glauben zu sollen, um echtes Leben in Ewigkeit zu haben. Sie können dies nicht in Verbindung mit ihrer Seligkeit bringen. Aber allen anderen, uns, die wir Jesus kennengelernt haben, ist das Kreuz eine fortwährende Kraftquelle, die uns dazu dient, dass wir das Böse in der Welt und das, was uns anficht, persönlich überwinden können. Wir verspüren den großen Sieg Gottes in seinem Sohn am Kreuz. Wir verspüren, was das bedeutet für uns, dass wir Dinge tun können, die wir vorher nicht tun konnten. Dass wir der Sünde widerstehen können, wo wir es zuvor nicht konnten. Dass der Todesgeruch aus unserem Leben herauskam, der uns vorher immer einnebelte und Angst einjagte. Paulus schrieb es auch an die Korinther so und sagte, ja, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Vielen, die unter dem Kreuz standen, war es eine Torheit, weil es nicht zu verstehen ist. Und auch heute, liebe Geschwister, verstehen wir nicht, warum diese Erlösung so geschehen musste, wie sie geschehen ist. Wir können darüber nachdenken, so viel wir wollen. Wir werden es in unseren Kopf nicht hineinkriegen. Und das verlangt Gott auch gar nicht. Darüber sind wir froh. Denn Gott sucht den Glauben. Glauben und Vertrauen. Glauben an sein allmächtiges Handeln und sein richtiges Handeln zum Wohle des Menschen. Was er tut, ist immer zum Wohle des Menschen. Glauben wir das noch? Dass das, was er tut und uns erreicht, zu unserem Wohle dienen musste und dienen soll? Im Hebräerbrief lesen wir ja, ohne Glauben ist es unmöglich. Ist es auch unmöglich, Golgatha annehmen zu können? Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben. Glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Und dieser Lohn ist das neue, reine Leben in der Gemeinschaft mit dem Schöpfer. Die Menschen, die unter dem Kreuz standen oder auch heute das Kreuz sehen, und den Inhalt des Kreuzes für sich nicht wahrnehmen können, bleiben aber dennoch nicht passiv. Sie können nicht ruhig bleiben. Wer Jesus nicht annimmt, muss sich über ihn aufregen. Er kann nicht passiv bleiben. Gott hat das so gemacht. Die Gewalt und die Kraft seines Handelns ist so stark, dass der Mensch in die Entscheidung gezogen wird, für ihn oder gegen ihn zu sein. Das sagte der Herr Jesus schon in Lukas 11. Er sagt, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. So lasen wir und lesen auch in Matthäus 27. Die vorübergingen, lästerten und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, der du den Tempel abbrichst und baust ihn in 3 Tagen, hilf dir selbst, wenn du Gottes Sohn bist. Und steig herab vom Kreuz. Und in unserem Text aus dem Lukas-Evangelium lasen wir, da sprachen die Leute, sie konnten nicht ruhig bleiben. Er hat anderen geholfen. Er helfe sich selber. Ist er Christus, der Auserwählte Gottes? Bist du der Judenkönig, dann hilf dir selber. Daraus sprach die ganze Ironie des Unglaubens und der Unbeugsamkeit. Karfreitag, Golgatha, ist eine gewaltige Herausforderung. Eine Herausforderung zum Bekenntnis, ich will leben mit Gott. Oder eine Herausforderung, ich lehne ihn ab. Ich will mit ihm nichts zu tun haben. Denn ich kann es einfach nicht verstehen, dass Gottes Herrlichkeit sich in diesem Bild der Schmach und der Schande erzeigen soll. Dass das Kreuz, das Elendskreuz, etwas mit dem Schöpfer Gott zu tun haben soll, vor dem ich mich ja beugen will, aber vor dem Kreuz nicht beugen möchte. Wenn Jesus Gottes Sohn ist, warum muss er denn dies leiden? Warum muss er diese Schmach erdulden und diese Erniedrigung ertragen und eine augenscheinliche Sieglosigkeit zeigen? Zuvor hatte ja das Volk auch die Frage, als der Herr Jesus sagte in Johannes 12, wenn des Menschensohn erhöht wird, wird er alle zu sich ziehen. Da hatten sie die Frage, von wem redest du eigentlich? Wir haben gelesen im Gesetz, dass wenn der Messias kommt, der bleibt ewig. Wer ist dieser Menschensohn, der da erhöht wird? Das passt doch gar nicht zusammen. Nach unserem Verständnis muss da einer kommen, der die Herrlichkeit in unsere Augen bringt, die wir uns vorstellen, die bei Gott ist. Aber durch den Glauben haben auch damals, so wie heute und wir, viele erkannt, dass dieses Bild des Elends am Kreuz ein Ausdruck der eigenen Sünde ist. Die Sünde, die uns von Gott trennte. Es war das Bild aller Menschen verstrickt in der Sünde. Wir sahen alle in Gottes Augen so aus, bis uns die Last der Sünde durch dieses stellvertretende Opfer Jesu abgenommen wurde. Der Prophet Jesaja weissagte deswegen schon von diesem Bild und sagte, fürwahr, er trug unsere Krankheit. Er lud auf sich unsere Schmerzen. Was ihr dort seht, ist unsere Krankheit, unsere Schmerzen. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. auf dem Wege nach Golgatha begegneten ja viele Frauen dem Heiland, dem sie auch schon nachgefolgt waren vor der Verurteilung Jesu zum Tode, und sie weinten über ihn. Und was sagte der Herr zu ihnen? Weint nicht über mich, weint über euch und eure Kinder. Weint nicht über mich. Und ich habe diesbezüglich wieder ganz neu diesen Bach-Choral aus der Matthäus-Passion gelesen, der da auch heißt: O Mensch, bewein dein Sünde groß, weine darum. Darum Christus seines Vaters Schoß äußert und kam auf Erden, von einer Jungfrau rein und zart, für uns er hie geboren ward, er wollt der Mittler werden, den Toten er das Leben gab und legt dabei all Krankheit ab, bis sich die Zeit herdranget, dass er für uns geopfert wird, trüg unserer Sünde schwere Bürd, wohl an dem Kreuze lange. So viel ist die Sünde. O Mensch, bewein dein Sünde. Weine nicht, wenn du das Kreuz siehst über Jesus. Weine über dich selbst. Das will uns Karfreitag neu sagen, dass es um uns geht, ganz persönlich. Durch den Geist Gottes erkannte das auch der Prophet Daniel, als er mit vielen seines Volks in der babylonischen Gefangenschaft war und auf die Worte merkte, die Gott durch Jeremia gesagt hat: 70 Jahre sind euch bestimmt, in der Gefangenschaft zu bleiben. Und das tat ihm so weh. In diesen Augenblicken erkannte er den Grund dieser Gefangenschaft, dieser Züchtigung. Und er beugte sich vor dem lebendigen Gott und fing an zu beten und sagte: O ja, wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen, abtrünnig geworden. Wir sind deinen Geboten und Rechten nicht gefolgt. Wir gehorchten nicht deinen Knechten, den Propheten, die in deinem Namen zu unseren Königen, Fürsten und Vätern sprachen. Du, Herr, bist gerecht. Wir aber müssen uns alle heute schämen. Ja, Herr, wir, unsere Könige, unsere Fürsten und unsere Väter müssen uns schämen, dass wir an dir gesündigt haben. Bei dir aber, Herr, unser Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung. Wir sind abtrünnig geworden und gehorchten nicht der Stimme des Herrn, unseres Gottes, und wandelten nicht in seinen Geboten. Dies Gebet trifft genau den Grund und Sinn von Golgatha, warum Jesus Christus, der Sohn Gottes, diesen Weg der Schmach gehen musste für uns, für die ganze Menschheit. Denn der Sünde sollt ist der Tod, die Gabe Gottes aber in Christus ist das ewige Leben. Was Jesus litt, war unser Leiden. Es war unsere Last. Unsere Last wurde auf ihn gelegt. Wir gingen alle in die Irre, wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Ein jeder sah nur auf seinen Weg. Das sind doch bekannte Worte für unsere Zeit, wenn wir in die Gesellschaft hineinschauen, manchmal auch unter den Gläubigen. Gehen da nicht viele nur ihren eigenen Weg? Aber Christus ist gekommen, dass wir von diesem eigenen Weg weggezogen werden, hin auf den einzigen Weg, der er ist, der zum Himmelreich führt. Gott, der Herr, warf unser aller Sünde auf ihn. Darum soll Golgatha bei uns kein Kopfschütteln oder Unverständnis mehr hervorrufen, sondern vielmehr große Dankbarkeit über diesen Liebesbeweis, den unser Schöpfer zu uns erzeigt hat. Ein zweites, das haben wir auch in dem Gebet Daniels schon eben angesprochen, ist: Gottes Liebe und Barmherzigkeit zu uns Menschen ist größer als unsere Schuld, ist größer als das verdiente Gericht. Auch das sollen wir neu sehen. In diesem Sinne, in diesem Geist sprach Gott durch den Propheten Hosea über sein Volk, aber auch über alle Menschen: Mein Volk, die Menschen sind müde, sich zu mir zu kehren. Und wenn man ihn predigt, so richtet sich keiner auf. Wie kann ich dich preisgeben, Ephraim, und dich ausliefern, Israel? Wie kann ich dich preisgeben, gleich Adama, eine Stadt bei Sodom und Gomorra, die mituntergingen, und zurichten wie Zeboim? Mein Herz ist anderen Sinnes. Alle meine Barmherzigkeit ist entbrannt. Ich will nicht tun nach meinem grimmigen Zorn, noch Ephraim wieder verderben. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Und ich bin der Heilige unter dir. Jesus Christus ist der Heilige Gottes unter den Menschen, der Heilige unter uns. Nicht Gericht, sondern Gnade zum Leben hat er uns durch Golgatha gebracht. Die Barmherzigkeit Gottes ist größer als all unsere Schuld und das eigentlich notwendige Gericht über uns. Jesus will sagen durch das Kreuz: Nur durch mich könnt ihr die Freiheit erlangen. Darum betete er von diesem Kreuz herab, diesem Elendsbild: Vater, vergib ihnen. Denn nur durch dieses Opfer ist Vergebung möglich. Er wusste, dass wir Menschen in Sünden geboren worden sind und nichts gegen die Sünde ausrichten konnten. Kein Mensch konnte gegen seine innewohnenden Sünden etwas tun. Er war ihnen erlegen. Wir wussten daher nie, was wir in Wahrheit vor Gottes Augen taten. So wie die Peiniger, die unterm Kreuz standen, auch nicht wussten, was sie taten. Ein drittes: Nun aber soll uns neu die Vergebung aller Schuld durch Jesus Christus, das Lamm Gottes, ermöglicht sein. Die Fürsprache des Herrn: Vater, vergib ihnen, fand Gehör und findet Gehör. Was immer auch uns belastet haben mag und erneut belasten will, das darf unter dem Kreuz sein Ende finden. Worin wir auch schuldig geworden sind, uns soll vergeben sein. Das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Die Aufforderung schon Jahrhunderte zuvor, die Aufforderung Gottes an sein Volk, an die Menschen lautete: Bitte, wascht euch, wascht euch. Jesaja 1, Vers 16. Wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen, lasst ab vom Bösen. Lernt Gutes tun, trachtet nach Recht, helft dem Unterdrückten, schafft den Weisen Recht, führt der Witwen Sache. So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Kommt, wascht euch. Buße ist möglich. Die mit Jesus gekreuzigten Übeltäter, von denen lasen wir auch, einer zur Rechten, der andere zur Linken. waren ja zunächst beide in der gleichen Ablehnungshaltung dem Lamm Gottes gegenüber. Sie wussten auch nicht, was das bedeuten soll. Doch der eine kam zur Umkehr. Er bekannte seine Sünden, redete auch mit dem Mitgekreuzigten und sagte, wir beide haben es verdient. Wir sind Sünder. Der Tod ist recht für uns. Denn der Tod steht auf Sünde. Aber dieser hat nichts Unrechtes getan, der zwischen uns hängt. Und dann bat er aufgrund dieser Sündenerkenntnis, Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Die spontane Antwort Jesu, der Barmherzigkeit und der Vergebung, lautete, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus zeigte dadurch, dass nur durch ihn der Zugang zur himmlischen Herrlichkeit geöffnet ist, aber durch ihn alle Schuld auch versühnt und vergeben sein soll. Denn kein Mensch ist befähigt, seinen Sündenschaden selber zu tilgen. Und ein letztes: Nur wer bei Jesus, bei dem Kreuze, bei dieser Erlösung bleibt, der bleibt bei Gott. Nachdem Jesus 6 Stunden am Kreuz hing, und das ist ja die Zahl des Menschen und auch das Wesen des sündigen Menschen nach Leib, Seele und Geist, 666, rief Jesus laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Dieser Ausruf sollte allen ihm vertrauenden Gläubigen deutlich machen. Wo die wahre Gemeinschaft zum ewigen Leben stattfindet, nämlich allein in Gottes Hand. Hier wiederholte Jesus gleichsam die Worte, die er schon zuvor seinen Jüngern ans Herz legte in Johannes 15. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das heißt, ich gebe meinen Geist in Gottes Hände. Und Jesus sagt zugleich, gebt ihr euren Geist auch in Gottes Hände. Und in Johannes 6 spricht er ja davon, dass sein Blut getrunken und sein Fleisch gegessen werden soll. Vorschattend auf Golgatha. Und spricht dort in Vers 57 und schon in Vers 56, ich lebe um des Vaters willen. Und wer mich isst, mein Blut trinkt, was tut er? Er lebt um meinetwillen. Er lebt für nichts anderes mehr, nicht mehr um der eigenen Persönlichkeit willen, nicht mehr um des Bruders und der Schwester willen, nicht nur um irgendeines Menschen in dieser Welt willen, sondern er lebt um Christi willen. Wer bei Jesus bleibt, der bleibt bei Gott. Das Tor zur Ewigkeit ist geöffnet durch den Ausruf, es ist vollbracht. Und nachdem das Tor geöffnet war, neigte Jesus das Haupt und verschied. Nach 6 Stunden der Schmerzen und Qual, hängend am Kreuz, dem Fluchholz, wurde dieser Siegesruf über alle Hemmnisse des Lebens mit Gott hörbar. Jesus drang für uns durch zum Throne des himmlischen Vaters. Das sichtbare Zeichen für diesen Siegeszug über Sünde, Tod und Hölle ließ Gott im Tempel geschehen. Der Vorhang, der das Allerheiligste vom Heiligen trennte, zerriss. Nicht von unten nach oben aus, wie es die Menschen gemacht hätten, sondern von oben nach unten, durch Gottes Hand. Die Hand Gottes gab für alle Erlösten durch des Lammes Blut den Blick frei zu seinem Thron. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Dieser sichtbare Sieg des Lebens über den ewigen Tod und die Sünde wird allen Menschen seit diesem Geschehen auf Golgatha angeboten. Gott ist für uns, das sollten wir auch von diesem Tag neu mitnehmen. Darum kann nichts mehr wirksam sein in unserem Leben zum Verderben, sondern wenn Gott für uns ist, kann alles, muss alles, was wider uns sein will, zu Schanden werden, wie wir es auch im Römerbrief lesen. Dieser Segenszustand soll uns neu beseelen, er soll uns zur Ruhe bringen. Dieses Bewusstsein, ich bin versöhnt mit Gott. Ich kann mit den Menschen jetzt im Frieden leben. Das ist auch ein Geschenk von Golgatha. Ich habe die lebendige Hoffnung auf ewiges Dasein im Himmel. Und die Gewissheit, Gott sehen zu dürfen. Wie es Johannes schrieb, wir werden ihn sehen, wie er ist. Ja, wir werden das sehen, was kein Auge je gesehen hat und kein Ohr je gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, das, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Das Kreuz von Golgatha ist nun das Zentrum unseres Lebens geworden. Hier wurde alles neu, alles. Und das können wir unterstreichen, mehrere Male, so oft wir wollen. Denken wir daran, alles wurde neu. Alles, nicht nur ein oder zwei Sachen. Jesus hat das ganze Leben neu gemacht. Hier ist die wahre Ruhe der Seele. Hier ist das Wort der Verheißung. Ist jemand in Christo, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist wirklich vergangen. Die Frage steht auch heute im Raum. Habe ich das Alte meines Lebens zu Jesus gebracht? Wenn ja, dann soll uns auch das Neue zuteil werden. Das kleine Sätzlein, was wir noch gelesen haben, bezeugt, die Menschen unterm Kreuz sahen das alles. Sahen das alles. Schauten mit an. Aber die Entscheidung dafür war unterschiedlich belegt. Das Ansehen allein, das Fürwahrhalten allein, dass Jesus am Kreuze hing, bringt noch keinen Sieg in das persönliche Leben, sondern nur die Annahme und Aufnahme von dem, der Person und dem Geschehen, was dort auf dem Hügel Golgatha stattfand. Das führt zum Sieg. Denn es heißt, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Es ist vollbracht, heißt dann also für uns, Gott sei Dank, der uns allezeit Sieg gibt. Ein gewaltiges Wort. Allezeit Sieg gibt in Christus und offenbart den Wohlgeruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. Oder wie es Philipp Spitter sagte, wir sind des Herrn, wir leben oder sterben. Wir sind des Herrn, der einst für alle starb. Wir sind des Herrn und werden alles erben. Wir sind des Herrn, der alles uns erwarb. Wir sind des Herrn. So lasst uns ihm auch leben sein Eigensein mit Leib und Seele gern und Herz und Mund und Wandel Zeugnis geben, dass es gewisslich wahr ist, wir sind des Herrn. Amen.